Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sheehan's Pool Room, der eine der kleineren Gassen im Herzen von Chicagos Lagerhallenbezirk schmückt, ist kein schöner Ort. Seine Luft, die mit 1000 Gerüchen belastet ist, wie sie Coleridge in Köln gefunden haben mag, kennt zu selten die reinigenden Strahlen der Sonne, sondern kämpft um Raum mit den beißenden Dämpfen unzähliger billiger Zigarren und Zigaretten, die von den groben Lippen unzähliger menschlicher Tiere baumeln, die diesen Ort Tag und Nacht heimsuchen. Dafür gibt es einen Grund. Ein Grund, der jedem einleuchtet, der sich die Mühe macht, die dort stickende Luft zu analysieren. Über den Dunst und die ekelerregende Enge erhebt sich ein Geruch, der einst im ganzen Land bekannt war, jetzt aber glücklicherweise durch das Edikt einer wohlwollenden Regierung in die Hinterhöfe des Lebens verbannt wurde. Es war der Geruch von starkem Whisky. In der Tat eine kostbare Art von verbotener Frucht in diesem Jahre 1950. Sheehan's ist das anerkannte Zentrum von Chicagos unterirdischem Alkohol- und Rauschgifthandel und hat als solches eine gewisse Würde, die sich sogar auf die ungepflegten Angestellten des Ortes erstreckt. Es gab bis vor kurzem einen, der außerhalb dieser Würde lag. Einen, der den Schmutz und den Dreck, aber nicht die Bedeutung von Sheehan's teilte. Man nannte ihn Old Bucks. Er war das verrufenste Objekt in einer verrufenen Umgebung. Was er einmal gewesen war, versuchten viele zu erraten. Seine Sprache und seine Art, sich zu äußern, wenn er bis zu einem gewissen Grad berauscht war, riefen Verwunderungen hervor. Was er war, bereitete weniger Schwierigkeiten. Old Bucks verkörperte im höchsten Maße die erbärmliche Spezies, die man als Penner oder Abschaum kennt. Woher er gekommen war, das konnte niemand sagen. Eines Nachts war er mit Schaum vor dem Mund in Sheehan's gestürmt und hatte nach Whisky und Haschisch geschrien. Nachdem dieses, gegen sein Versprechen, Gelegenheitsarbeiten zu verrichten, geliefert worden war, trieb er sich seitdem herum, wischte Böden, putzte Spucknäpfe und Gläser und hunderte ähnliche niedere Arbeiten im Tausch gegen Alkohol und Drogen, die ihm am Leben und bei Verstand hielten. Er redete nur wenig und gewöhnlich in dem üblichen Jargon der Unterwelt. Gelegentlich jedoch, wenn er durch eine ungewöhnlich großzügige Dosis rohen Whiskys entflammt war, brach er in unverständliche Polysilben in Fetzen klangvoller Prosa und Verse aus, die gewisse Gewohnheitsmenschen zu der Vermutung veranlassten, dass er schon bessere Tage gesehen hatte. Ein Stammgast, ein verdeckter Bankräuber, kam regelmäßig zu ihm, um sich mit ihm zu unterhalten. Aus dem Tonfall seiner Reden schloss er, dass er früher ein Schriftsteller oder Professor gewesen war. Der einzige greifbare Hinweis auf Old Bucks Vergangenheit war jedoch ein verblichendes Foto. Dieses trug er ständig mit sich herum. Es war das Foto einer jungen Frau mit edlen und schönen Gesichtszügen. Manchmal zog er es aus seiner zerfledderten Tasche, wickelte es vorsichtig aus dem Seidenpapier aus und betrachtete es stundenlang mit einem Ausdruck unaussprechlicher Traurigkeit und Zärtlichkeit. Es war nicht das Porträt einer Person, die man in der Unterwelt kennen würde, sondern das einer Dame von Rang und Namen, gekleidet in die malerische Tracht von vor 30 Jahren. Auch der alte Buck selbst schien der Vergangenheit anzugehören. Seine unscheinbare Kleidung trug alle Zeichen der Antike. Bucks war ein Mann von enormer Größe, wahrscheinlich mehr als 6 Fuß, obwohl seine gebeugten Schultern diese Tatsache manchmal verleugneten. Sein schmutzig weißes Haar, das ihm stellenweise ausfiel, war nie gekämmt und über seinem mageren Gesicht wuchs ein räudiger Stoppelbart, der immer in strüppigem Stadium zu bleiben schien. Nie rasiert, aber auch nie lang genug, um einen ansehnlichen Schnurrbart zu bilden. Seine Züge waren vielleicht einmal edel gewesen, aber jetzt waren sie von den grässlichen Auswirkungen schrecklicher Ausschweifungen gesäumt. Früher, wahrscheinlich in der Mitte seines Lebens, war er offensichtlich sehr fett gewesen. Jetzt entsetzlich mager. Das violette Fleisch hing in losen Beuteln unter seinen trüben Augen und auf seinen Wangen. Alles in allem war der alte Bugs kein allzu schöner Anblick. Das Verhalten von Old Bugs war so seltsam wie sein Aussehen. Normalerweise entsprach er dem Typus des heruntergekommenen Mannes, bereit für einen Nickel oder eine Dosis Whisky oder Haschisch alles zu tun. Doch in seltenen Abständen zeigte er die Züge, die ihm seinen Namen einbrachten. Dann versuchte er sich aufzurichten und ein gewisses Feuer schlich sich in die eingefallenen Augen. Sein Auftreten nahm eine ungewohnte Anmut und sogar Würde an und die durchnässten Kreaturen um ihn herum spürten etwas von Überlegenheit. Etwas, das sie weniger bereit, den armen Trottel die üblichen Tritte und Handschellen zu verpassen. In diesen Momenten zeigte er einen sardonischen Humor und machte Bemerkungen, die die Leute von Sheehans für dumm und irrational hielten. Diese Anfälle jedoch gingen bald vorüber und Old Bugs nahm sein ewiges Bodenschrubben und Spucknapfenputzen wieder auf. In einem Punkt wäre Old Bugs ein ideeller Sklave für das Etablissement gewesen. Dieser eine Punkt war sein Verhalten. Wenn junge Männer zu ihrem ersten Drink eingeladen wurden, dann schob sich der alte Mann wütend und aufgeregt von Boden, murmelte Drohungen und Warnungen und versuchte, die Neulinge davon abzubringen, sich auf den Weg zu machen, das Leben zu sehen, wie es ist. Wer stotterte und wetterte, explodierte in sesquipedalischen Ermahnungen und seltsamen Eiden und war von einer erschreckenden Ernsthaftigkeit beseelt, die mehr als einen drogengeschädigten Geist im überfüllten Raum erschaudern ließen. Nach einiger Zeit jedoch schweifte sein alkoholgeschwächtes Gehirn vom Thema ab und mit einem dümmlichen Grinsen wandte er sich wieder seinen Mob oder Putzlappen zu. Ich glaube nicht, dass viele von Sheehans Stammgästen jemals den Tag vergessen werden, an dem der junge Alfred Trevor kam. Er war ein ziemlicher Fund. Ein reicher und temperamentvoller junger Mann. Bei allem, was er unternahm, würde er bis zum Äußersten gehen. So lautete zumindest das Urteil von Pete Schultz, Sheehans Läufer, der den Jungen an Lawrence College in der Kleinstadt Appleton, Wisconsin kennengelernt hatte. Trevor war der Sohn prominenter Eltern in Appleton. Sein Vater, Carl Trevor, war ein angesehener Anwalt und Bürger, während seine Mutter unter ihrem Mädchennamen Eleanor Wing einen beneidenswerten Ruf als Dichterin erlangt hatte. Alfred war selbst ein Gelehrter und Dichter von Rang, wenn auch mit einer gewissen kindlichen Verantwortungslosigkeit behaftet, die ihn zu einer idealen Beute für Sheehans Läufer machte. Er war blond, gut aussehend und verwöhnt, lebhaft und begierig darauf, die verschiedenen Formen der Ausschweifung zu probieren, von denen er gelesen und gehört hatte. In Lawrence hatte er sich in der Burschenschaft Tappa Tappa Keck hervorgetan, wo er der wildeste und lustigste der wilden und fröhlichen jungen Trinker war. Diese unreife, akademische Frivolität jedoch befriedigte ihn nicht. Er kannte tiefe Laster aus Büchern und sehnte sich nun danach, sie aus erster Hand zu erfahren. Vielleicht war es diese Neigung zur Wildheit durch die Unterdrückung, der er zu Hause ausgesetzt war, etwas gefördert worden. Mrs. Trevor hatte einen besonderen Grund, ihr einziges Kind mit Strenge zu erziehen. Sie war in ihrer eigenen Jugend tief und dauerhaft dem Fall eines Mannes ausgesetzt, mit dem sie eine Zeit lang verlobt war. Er hat ihr den Schrecken der Ausschweifungen vor Augen geführt. Der junge Galpin, der besagte Verlobte, war einer der bemerkenswertesten Söhne Appletons gewesen. Schon als Junge hatte er sich durch seinen wunderbaren Verstand ausgezeichnet und an der Universität von Wisconsin großen Ruhm erlangt. Im Alter von 23 Jahren kehrt er nach Appleton zurück, um eine Professur in Lawrence anzutreten und Appletons schönster und brillantester Tochter einen Diamanten an den Finger zu stecken. Eine Zeit lang ging alles gut, bis ohne Vorwarnung der Sturm losbrach. Schlechte Gewohnheiten, die sich auf einen ersten Drink Jahre zuvor in der Abgeschiedenheit des Waldes zurückführen lassen, machten sich in dem jungen Professor bemerkbar. Durch seine überstürzte Kündigung entging er einer bösen Anklage wegen Verletzung der Gewohnheiten und der Moral der ihm anvertrauten Schüler. Galpin löste seine Verlobung auf und zog in den Osten, um ein neues Leben zu beginnen. Schon bald erfuhren die Bewohner Appletons von seiner Entlassung in Ungnade von der New York University, wo er einen Lehrauftrag für Englisch erhalten hatte. Galpin widmete seine Zeit nun der Bibliothek und dem Vorstellungspodium, verfasste Bände und Reden zu verschiedenen Themen der Belletristik und bewies dabei stets ein so bemerkenswertes Genie, dass es schien, als müsse ihm die Öffentlichkeit irgendwann für seine vergangenen Fehler verzeihen. Seine leidenschaftlichen Vorträge zur Verteidigung von Villon, Poe, Verlaine und Oscar Wilde wurden auch auf ihn selbst angewandt und in den kurzen Altersweib-Sommer seines Ruhmes war von einem erneuten Engagement in einem gewissen kultivierten Hause in der Park Avenue die Rede. Dann kam jedoch der Schlag. Eine letzte Schande im Vergleich, zu der die anderen nichts gewesen waren. Er zerstörte die Illusion derer, die am Galpins Reform geglaubt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hatten und der junge Mann gab seinen Namen auf und verschwand aus der Öffentlichkeit. Gerüchte brachten ihn hin und wieder mit einem gewissen Consul Hastings in Verbindung, dessen Arbeiten für die Bühne und für die Filmgesellschaften wegen ihrer wissenschaftlichen Breite und Tiefe eine gewisse Aufmerksamkeit erregten. Doch Hastings verschwand bald aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit und Galpin wurde nur noch ein Name, den Eltern mit warnenden Akzent zitieren konnten. Eleanor Wing feierte bald ihre Heirat mit Carl Trevor, einem aufstrebenden jungen Anwalt, und von ihrem früheren Verehrer blieb nur so viel in Erinnerung, dass sie die Namensgebung für ihren einzigen Sohn und die moralische Führung dieses gutaussehenden und eigensinnigen Jungen diktieren konnte. Nun war Alfred Trevor trotz all dieser Führung im Skihens und im Begriff, seinen ersten Drink zu nehmen.
»Was?« rief Schulz, als er mit seinem jungen Opfer den übelriechenden Raum betrat. »Das hier ist mein Freund Al Trevor, der beste Freund in Lawrence. Das ist in Appleton, Wisconsin, weißt du? Sein Vater ist ein großer Firmenanwalt in seiner Stadt und seine Mutter ist ein kleines Genie. Er will das Leben so sehen, wie es ist. Er will wissen, wie der echte Blitzsaft schmeckt. Also denk dran, dass er mein Freund ist und behandle ihn deshalb gut.«
Als die Namen Trevor, Lawrence und Appleton fielen, schienen die Faulands etwas Ungewöhnliches zu spüren. Vielleicht war es nur ein Geräusch, das mit den klickenden Kugeln der Billardtische oder den klappernden Gläsern zusammenhing, die aus den kryptischen Gefilden im hinteren Teil des Raumes kamen. Vielleicht war es auch nur das, zusammen mit einem seltsamen Rascheln der schmutzigen Vorhänge, an dem ein schmuddeliges Fenster. Aber viele dachten, dass jemand im Raum die Zähne zusammengebissen und einen sehr scharfen Atemzug getan hatte.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Sheehan«, sagte Trevor, in einem ruhigen, wohlerzogenen Ton. »Ich bin zum ersten Mal an einem Ort wie diesem, aber ich bin ein Student des Lebens und ich möchte keine Erfahrung missen. Es liegt Poesie in solchen Dingen, wissen Sie? Oder vielleicht wissen Sie es nicht, aber dennoch, es ist dasselbe.«
»Junger Mann«, antwortete der Besitzer, »Sie sind am richtigen Ort, um das Leben zu sehen. Hier gibt es alles. Das Leben im Fluss und eine gute Zeit.
Die verdammte Regierung kann versuchen, den Leuten etwas Gutes zu tun, wenn sie will. Aber sie kann niemanden davon abhalten, sich einen runterzuholen, wenn er Lust dazu hatte. Naja, was willst du, Kumpel? Schnaps? Koks? Eine andere Art von Rauschgift? Wir haben alles hier.
Die Habitues sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt bemerkten, dass die regelmäßigen, monotonen Wischbewegungen aufhörten.
Ich will Whisky. Guten, altmodischen Roggenwhisky, rief Trevor begeistert aus.
Ich sage euch, ich bin des Wassers überdrüssig, nachdem ich gelesen habe, was die Jungs doch früher für lustige Kämpfe hatten. Ich kann kein Anachronitikum lesen, ohne dass mir das Wasser im Munde zusammenläuft, und das ist etwas viel Stärkeres als Wasser, nachdem mir das Wasser im Mund zusammenläuft.
Anachronitisch? Was ist das?
Blickten einige Mitläufer auf, als der junge Mann etwas über ihren Horizont hinausging. Der verdeckte Bankräuber erklärte ihnen, dass Anacreon ein schwuler alter Hund war, der vor vielen Jahren lebte und über den Spaß schrieb, den er hatte, als die ganze Welt noch so war wie die von Sheehan.
»Mal sehen, Trevor«, fuhr der Säumige fort. »Hat Schulz nicht gesagt, dass deine Mutter auch eine Literarin ist?«
»Ja, verdammt«, antwortete Trevor. »Aber nicht so wie die alte Theon. Sie ist eine von diesen langweiligen, ewigen Moralposteln, die versuchen, dem Leben alle Freude zu nehmen. Ein ewig gestriger Typ, schon mal von ihr gehört? Sie schreibt unter anderem mit dem Namen Eleanor Wing.« Hier ließ der alte Bax einen Mob fallen.
»Nun, hier ist das Zeug«, verkündete Sheehan, als ein Tablett mit Flaschen und Gläsern in den Raum gerollt wurde. »Guter alter Roggen und so feurig, wie man ihn in ganz Chicago nicht findet.«
Die Augen des Jünglings glitzerten und seine Nasenflügel kräuselten sich bei den Dämpfen der bräunlichen Flüssigkeit, die ihm ein Diener ausschenkte. Es ekelte ihn furchtbar an und widerstrebte all seiner erlebten Zartheit, aber seine Entschlossenheit, das Leben in vollen Zügen zu genießen, war ungebrochen und er gab sich kühn. Doch bevor seine Entschlossenheit auf die Probe gestellt werden konnte, kam das Unerwartete dazwischen. Der alte Bax sprang aus der Hocke auf, sprang auf den Jungen zu und riss ihm das hochgehaltene Glas aus der Hand. Er schlug fast gleichzeitig mit seinem Wischmopp auf das Tablett, mit den Flaschen und Gläsern ein und verteilte den Inhalt in einem Wirrwarr aus stinkender Flüssigkeit, zerbrochenen Flaschen und Bechern auf dem Boden. Einige Männer oder Dinge, die Männer gewesen waren, fielen zu Boden und begannen, die Pfützen verschüttelten Alkohols zu lecken, aber die meisten blieben unbeweglich und beobachteten das beispiellose Treiben des Kneipenarbeiters und des Verwahrlosten. Der alte Bax richtete sich vor den verblüfften Trevor auf und sagte mit milder und kultivierter Stimme:
»Du das nicht. Ich war mal wie du. Ich hab es getan. Jetzt bin ich wie das hier.«
»Was meinst du, du verdammter alter Narr?« rief Trevor. »Was meinst du damit, einen Gentleman mit seinem Vergnügen zu stören?« Sheehan, der sich inzwischen von seinem Erstaunen erholt hatte, trat vor und legte dem alten Waisen eine schwere Hand auf die Schulter.
»Das ist das letzte Mal für dich, alter Vogel«, rief er wütend aus. »Wenn ein Mann hier einen Drink nehmen will, dann soll er das tun, ohne dass du dich einmischst. Und jetzt verschwinde, bevor ich dir die Hölle heiß mache.«
Aber Sheehan hatte ohne wissenschaftliche Kenntnisse der abnormalen Psychologie und der Auswirkung von Nervenreizen gerechnet. Der alte Bax hielt einen Wischmopp fest in der Hand und begann, ihn wie den Speer eines Mazedoniers zu schwingen. Er machte bald einen beträchtlichen Raum um sich herum frei, während er verschiedene unzusammenhängende Zitate rief, von denen eines häufiger wiederholt wurde.
»Die Söhne Belias, die von Unverschämtheit und Wein berauscht sind.«
Der Raum geriet in Aufruhr und die Männer schrien und heulten vor Angst vor dem unheimlichen Wesen, das sie geweckt hatten. Trevor schien in dem Durcheinander wie betäubt zu sein und zog sich an die Wand zurück, als der Streit immer heftiger wurde.
»Er soll nicht trinken! Er soll nicht trinken!«
so brüllte Old Bax, als ihm die Luft auszugehen schien. An der Tür erschienen Polizisten, die durch den Lärm angelockt wurden, aber eine Zeit lang keine Anstalten machten, einzugreifen. Trevor, der nun völlig verängstigt und für immer von seinem Wunsch geheilt war, das Leben auf dem Weg des Lasters zu erheben, näherte sich den blau gekleideten Neuankömmlingen. Könnte er nur entkommen und einen Zug nach Appleton nehmen, überlegte er, dann wäre seine Ausbildung in den Ausschweifungen vollkommen. Dann hörte Old Bugs auf, seinen Speer zu schwingen und blieb stehen. Er richtete sich so auf, wie ihn noch nie ein Bewohner des Ortes gesehen hatte. Ave, Caesar, Moritorus, te saluto. Das waren seine Worte. Dann ließ er sich auf den nach Whisky riechenden Boden fallen, nur um nie wieder aufzustehen. Die nachfolgenden Eindrücke werden den jungen Trevor nicht mehr loslassen. Das Bild ist verschwommen, aber unauslöschlich. Die Polizisten bahnten sich einen Weg durch die Menge und befragten jeden eingehend sowohl über den Vorfall als auch über die tote Gestalt auf dem Boden. Vor allem Sheehan wurde von ihnen mit Fragen gelöchert, ohne dass sie ihm irgendeine wertvolle Information über den alten Bugs entlocken konnten. Dann erinnerte sich der Bankräuber an das Bild und schlug vor, es zu betrachten und zur Identifizierung im Polizeipräsidium abzulegen. Ein Beamter beugte sich widerwillig über die abscheuliche Gestalt mit den glasigen Augen und fand den in Taschentuch eingewickelten Karton, den er unter den anderen herumreichte.
»Was für ein Huhn!«
lachte ein Betrunkener, als er das schöne Gesicht betrachtete. Doch die Nüchternen lachten nicht, sondern betrachteten die zarten und spirituellen Züge mit Respekt und Beschämung. Niemand schien in der Lage zu sein, das Motiv zuzuordnen, und alle wunderten sich, dass der Drogenabhängige verwahrloste, ein solches Porträt in seinen Besitz hatte. Das heißt alle, außer dem Bankräuber, der inzwischen die eindringlichen Blauröcke etwas unruhig beäugte. Er hatte etwas tiefer unter die Maske der völligen Erniedrigung des alten Bugs blicken können. Dann wurde das Bild an Trevor weitergereicht und seine Veränderung trat bei dem Jungen ein. Nach dem ersten Schreck legte er das Taschentuch wieder um das Porträt herum, als ob er dieses Foto vor der Schmuddeligkeit dieses Ortes zu schützen wollte. Dann betrachtete er lange und forschend die Gestalt auf dem Boden. Er bemerkte ihre große Höhe und den aristokratischen Zug der Züge, der jetzt, da die elende Flamme des Lebens erloschen war, zum Vorschein zu kommen schien. »Nein«, sagte er hastig, als die Frage an ihn gerichtet wurde, ob er das Thema dieses Bildes kennen würde. »Dieses Foto sei so alt, dass man es heute nicht mehr erkennen könne.« Doch Alfred Trevor sagte nicht vollends die Wahrheit, so wie viele vermuteten. Er bot, sich um den Leichnam zu kümmern. Er wollte für seine Beisetzung in Appleton sorgen. Über dem Kaminsims der Bibliothek in seinem Hause hing die exakte Nachbildung dieses Bildes. Sein ganzes Leben lang hatte er das Original dieser Dame gekannt und geliebt. Die sanften und edlen Züge auf diesem Foto waren die seiner eigenen Mutter.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.